Wir haben in dieser Passionszeit ja bedacht, dass das Leiden Christi verschiedene Facetten hat. Und da ging es unter anderem auch schon um dieses Leiden an einem falschen, oberflächlichen Gottesdienst. Da war die Geschichte der Tempelreinigung zum Beispiel. Und dieser falsche Gottesdienst, den Menschen betreiben, der aber sie vor Gott nicht weiterbringt, den finden wir schon ganz auf den ersten Seiten der Bibel im ersten Buch Mose, Kapitel 4. Und daraus lese ich jetzt die Verse 1 bis 13. Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du? Warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht so? Wenn du fromm bist, dann kannst du frei deinen Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, dann lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete: Ich weiß es nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach: Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Nun seist du verflucht auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kain aber sprach zu dem Herrn: Meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte.
Thank you.
Wir hatten in der letzten Woche das Evangelium, wo Jesus weint über die Stadt Jerusalem. Und ich hatte das gesagt, wie wichtig dieser Text ist. Und mir war das auch wichtig, dass wir zuerst dieses Thema bedenken und dann das von heute. Denn das ist ein harter Text, den ich lese aus Matthäus 23. Und dieser Jesus, der so hart ins Gericht geht und die Menschen wirklich hier anklagt, ist aber eben derselbe, der zuvor auch über sie geweint hat. Und das scheint mir sehr, sehr wichtig. Man kann nicht Menschen zurechtweisen, sinnvoll, wenn man nicht wirklich einen Schmerz darüber hat, dass es so verkehrt mit ihnen steht. Matthäus 23, 1 bis 28. Da redete Jesus zu dem Volk und zu seinen Jüngern und sprach: Auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Alles, was sie euch sagen, das tut und haltet. Aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln. Denn sie sagen es zwar, tun es aber nicht. Sie binden schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Aber sie selbst wollen sie mit keinem Finger anrühren. Alle ihre Werke tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Kleidern groß. Sie sitzen gern oben an bei Tisch und in den Synagogen und haben es gern, dass sie auf dem Markt gegrüßt und von den Leuten Rabbi genannt werden. Aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister. Ihr aber seid alle Brüder. Und ihr sollt niemanden unter euch Vater nennen auf Erden, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Und ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen, denn einer ist euer Lehrer, Christus. Der Größte unter euch soll euer Diener sein, denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht. Weh euch Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein, und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen. Weh euch Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, die ihr Land und Meer durchzieht, damit ihr einen Proselyten gewinnt, also jemanden gewinnt, der zum Judentum sich dann hält. Und wenn er es geworden ist, dann macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr. Weh euch, ihr verblendeten Führer, die ihr sagt, wenn einer schwört beim Tempel, das gilt nicht. Wenn aber einer schwört bei dem Gold des Tempels, der ist gebunden. Ihr Narren und Blinden, was ist denn mehr, das Gold oder der Tempel, der das Gold heilig macht? Oder wenn einer schwört beim Altar, das gilt nicht, aber wenn einer schwört bei dem Opfer, das darauf liegt, der ist gebunden. Ihr Blinden, was ist denn wohl mehr, das Opfer oder der Altar, der es heilig macht? Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel, und das Wichtigste im Gesetz lasst ihr beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr verblendeten Führer, die ihr Mücken aussiebt, aber Kamele verschluckt. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, die ihr Becher und Schüsseln außen reinigt, innen aber sind sie voller Raub und Gier. Du blinder Pharisäer, reinige doch zuerst das Innere des Bechers, damit auch das Äußere rein wird. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, die ihr seid wie übertünchte Gräber, die von außen hübsch aussehen, aber innen sind sie voller Totengebeine und lauter Unrat. So auch ihr. Von außen scheint ihr vor den Menschen fromm, aber innen seid ihr voller Heuchelei und Unrecht. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Amen. Ich mag Pharisäer sehr. Das ist lecker. Kennt ihr das Getränk? Nee, Pharisäer? man Pharisäer bestellen. Das gibt es an der Nordseeküste oben. Das ist auf Nordstrand entstanden, habe ich gelesen. Und zwar ist das ein kräftiger Kaffee mit einem Würfelzucker drin. Und dann kommt ein ordentlicher Schuss Rum rein und eine Sahnehaube damit. Nämlich nicht, wenn der Rum dann verdampft, man das schon riecht. Und das heißt Pharisäer, weil nämlich dort auf Nordstrand ein sehr strenger Pfarrer war. Der hat immer gegen den übermäßigen Alkoholkonsum gepredigt und da aufgepasst. Und dann haben sie ihn eingeladen, so ist das entstanden, auf Taufen und so. Und dann wurde dann schön Rum in den Kaffee gemacht, Sahne obendrauf. Er kriegte immer einen ohne Rum. Ne? So, und dann hat das irgendwann mal rausgekriegt und sagt, ihr alten Pharisäer. Das ist also die Geschichte dazu. Und die Namensgebung macht deutlich, worin man im Allgemeinen das Wesen des Pharisäertums sieht, nämlich, dass etwas im Verborgenen anders ist, als es nach außen scheint. Nicht? Auseinanderklaffen von Schein und Sein. Da spielt jemand etwas vor, das nicht der Wahrheit entspricht. Und jetzt haben wir aber folgendes Problem. Wenn man vom Pharisäer heute spricht, hat man oft Leute im Blick, zum Beispiel die Sünde beim Namen nennen und zur Umkehr rufen oder ermahnen, sich doch an Gottes Gebote, an seine Regeln zu halten, auch in den Lebensordnungsfragen. Und dann werden sie als Pharisäer kritisiert. Warum? Weil natürlich jeder ahnt, auch ein Mensch, der zu einem guten Leben, einem gottgefälligen Leben ermahnt, hat selber ein Problem in sich und ist wahrscheinlich im Verborgenen auch ein Sünder, nicht? So. Und jetzt sind wir da auf einer ganz, ganz schwierigen Spur, weil nämlich dieses Verständnis von Pharisäertum hat ein großes Problem in sich, denn dann kann kein Mensch mehr irgendeine Ermahnung aussprechen. Wer will denn dann noch was sagen, wenn jeder selber Dreck am Stricken hat? Also unterbleibt es. Und ich sehe da eine sehr große geistliche Tücke, denn wenn man sagt, ja, das andere sind ja die Frommen, die darauf beharren, dass Gottes Gebote gelten und das auch gelebt werden soll, sind Pharisäer. Die anderen sind dann die Liebe Christi oder was? Christus hatte Liebe zu den Menschen, aber er hat ihnen die Wahrheit gesagt. Wo die Ermahnung zu einem gottwohlgefälligen Leben unterbleibt, hat das überhaupt meistens gar nicht damit zu tun, dass man die Menschen so sehr lieb hat und sie deswegen nicht ermahnen will, sondern man weiß, dass man selber ein Sünder ist und man ermahnt nicht zu einem gottgefälligen Leben, weil man selber nämlich dann auch gemeint ist. Man will nicht die Menschen schonen, sondern sich selbst. Und dann wird alles eben für möglich erachtet, nicht? Und dann braucht man auch selber nicht mehr mit seinen Sünden ringen und sich demütigen und aus Gottes Vergebung leben, sondern dann sagt man eben einfach, ach na ja, nee, man ermahnt nicht mehr, jeder macht, wie er denkt und wie es eben uns treibt, so leben wir es dann aus. Und wo noch jemand auf den Plan tritt und sagt, das geht aber so nicht, da sagt man dann, das ist ein elender Pharisäer. Nee, also dieses Verständnis ist vollkommen verkehrt. Jesus kritisiert in diesem Text nicht, was die Pharisäer lehren. Steht ja da ganz deutlich, was sie euch sagen, tut. Aber tut nicht nach ihren Werken. Wenn jemand selbst nicht tut, was er Richtiges aber sagt, dann wird das Gesagte dadurch nicht falsch. Und kann man auch nicht sagen, naja, was ist das denn für ein Pharisäer? Hat mich jetzt ermahnt, lebt selber nicht richtig. Er macht uns das dann, unsere eigene Schuld, besser? Nein, hier liegt ein großes Missverständnis vor. Das eigentliche Problem beim Pharisäismus ist etwas ganz anderes. Falsch war ihre Ausrichtung auf Äußerliches und nicht auf Gott. Da legt Jesus den Finger drauf. Sie behaupteten, Gott zu dienen, aber sie suchten in Wahrheit sich selbst. Falsch war ihr Kreisen um sich selbst, sodass dann am Ende selbst der Gottesdienst und die Frömmigkeitsausübung letzten Endes dem eigenen Ego diente. Alle Werke tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Und infolge dieser falschen Ausrichtung des Herzens war dann auch ihr Leben vollständig falsch und ging am eigentlichen Kern vorbei. Jesus hat diese religiöse Gruppe der Pharisäer und Schriftgelehrten besonders scharf angegriffen und hat seine Jünger sehr, sehr ernsthaft gewarnt. Er sagt an anderer Stelle, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Schriftgelehrten. Also ein schönes Bildwort. Was ist Sauerteig? Manche kennen das nur vom Hörensagen, andere gehen damit um. Hat schon mal jemand Sauerteig verwendet? Sigrid bestimmt, ne? Hier die... Ach, Justus auch. Du erstaunst mich immer wieder. Also ich will damit gar nicht zu tun haben, das ist irgendwie eklig. Da muss man das immer im Kühlschrank aufbewahren und so, dass sich das vermehrt. Ne? Aber das Entscheidende ist ja, sind ja Bakterien, die da wirksam werden. Und wenn man relativ wenig Sauerteig auch in eine große Menge Teig hineinmacht, vermehren die sich explosionsartig und der ganze Teig wird davon dann durchsäuert. Das ist ja das Prinzip, nicht? Und Jesus warnt also davor und sagt, dieses Pharisäische ist so gefährlich wie Sauerteig. In der Bibel wird Sauerteig immer als etwas Negatives gesehen. Vor dem Passafest muss es ja ausgefegt werden. Nicht ein schönes Sinnbild schon im Alten Testament, dass Sauerteig raus muss aus dem Leben, aus den Häusern, ist ein Sinnbild. Aber worum geht's denn jetzt eigentlich? Was ist denn dieser Sauerteig? Ich verstehe einen Satz aus der langen Rede als das eigentliche Zentrum, um das es hier geht, nämlich wenn Jesus hier sagt, ihr Heuchler, ihr haltet Becher und Schüsseln außen rein, innen aber sind sie voll Raub und Gier. Und jetzt merken wir schon, dass in diesem einen Satz zwei in eins gesetzt ist, nämlich das äußere Bild. Die Pharisäer achteten wirklich darauf, dass Schüsseln und so zum Gebrauch oder Trinkgefäße rein waren. Aber Jesus nutzt es eigentlich als Sinnbild, denn dann sagt er, innerlich sind sie voller Raub und Gier. Und dann merken wir, aha, das Trinkgefäß steht eigentlich für den Menschen, nicht, der ein Innen- und eine Außenseite hat. Und er sagt, du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, damit auch das Äußere rein werde. Und auch hier merken wir, das Becherbild weist eigentlich auf das menschliche Leben. Denn wenn wir einen Becher innen sauber machen, wird er deswegen noch lange nicht von außen rein. Aber in unserem Leben ist es anders, da ist eine ganz klare Richtung angezeigt. Es muss innen anfangen, in unserem Innersten, im Herzen. Und wenn das Herz vor Gott stimmt, dann wird es sich ausprägen auch nach außen. Aber nicht umgekehrt. Und hier spricht Jesus also den Punkt an, an dem nämlich alle Machbarkeit endet. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten das religiöse System geordnet und genau gefragt, was ist wie korrekt und ab wann übertritt man ein Gebot und viele äußere Dinge, viel Äußeres. Aber an diesem Punkt endet alle Machbarkeit. Es ist ja leicht, bestimmte Riten einzuhalten. Es ist leicht zu sagen, ich gehe sonntags immer in den Gottesdienst und singe die Lieder mit. Man kann sogar auch sehr strenge Richtlinien einhalten und sagen, ich faste jetzt 7 Wochen lang und dann verzichte ich auf dies und das alles. Das kann man alles machen, wenn man will. Man kann sich auch für ein rein äußerlich betrachtet untadeliges Leben entscheiden. Dann kann einem keiner was vorwerfen, auch der böse Nachbar nicht. Aber das Herz und seine Gedanken, sein Dichten und Trachten, wie das so schön in der Lutherbibel heißt, ich liebe ja diese Übersetzung, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Also was man sich so erfindet und ausdenkt, nicht, was der Mensch sich alles so zusammenreimt und er dichtet so, nicht, wonach er trachtet und strebt, das ist böse in Gottes Augen. Von Jugend an. Wir können das nicht steuern. Und seht ihr, da haben wir in den 10 Geboten, also mache ich mit den Konfirmanden immer mal, dass sie das ordnen sollen. Und dann bekommen sie zum Beispiel heraus, dass es Gebote gibt, die sich mit Gott beschäftigen, nicht, dass man seinen Namen nicht missbraucht und so. Und dann gibt es Gebote, wo es um den Nächsten geht. Und irgendwann stellt immer irgendjemand aus der Konfirmandengruppe fest, dass ein Gebot aber doch herausfällt, nämlich das Gebot, du sollst nicht begehren. Und dann sagen sie irgendwie so, na, das ist eigentlich blöde, dieses Gebot. Das finden sie blöd, weil wenn ich jetzt zum Beispiel gerne den Nintendo meines Mitschülers hätte, dann ist das ein Gedanke und ein Wunsch, aber solange ich ihm den nicht wegnehme, ist ja alles in Ordnung, sagen sie. Ja, aber dann sage ich, aber jede böse Tat hat ja ihren Ursprung im Herzen und dann ist ja auch das schon böse. Ne? Und dann kommt es dahin, dass sie wirklich sagen, das Gebot ist aber deswegen blöd, weil ich kann mich zwar entscheiden, ob ich das stehle oder nicht, aber ich kann mich nicht entscheiden, ob ich das begehre. seht ihr. Und deswegen ist ja im Alten Testament schon dieses Gebot macht klar, es gibt ja überhaupt gar keinen Menschen, der vor Gott rein ist. Und es gibt vor allen Dingen auch überhaupt gar keine Möglichkeit für uns, das zu steuern. Können wir nicht. Wir haben nicht die Herrschaft darüber, sondern wir sind ausgeliefert, Sklaven der Sünde. Und da sticht Jesus nun hinein auf diesen wunden Punkt, von dem die Angesprochenen wissen, dass das der eigentliche wunde Punkt ist. Das wussten die Pharisäer. Aber sie waren ja an diesem Punkt machtlos. Wenn Jesus also sagt, reinigt doch mal zuerst das Innere, eure Herzen, denn die sind voller Habgier, Unzucht, unsauberen Gedanken, Neid, Geiz, Eifersucht, Streit. Und sagt, reinigt doch eure Herzen, dann hätten sie ja sagen müssen, ja, du hast ja recht, aber wie? Nicht wie so Konfirmanden hätten sie dann sagen müssen, ja, das finden wir jetzt aber blöd, weil das können wir ja nicht. Sie sagen aber nicht zu Jesus, du hast recht, wir können es aber nicht. Das wäre die einzig richtige Frage gewesen. Wie sollen wir das tun? Wir wissen es nicht, erbarme dich. Aber so dachten sie nicht, sondern die Pharisäer erweckten den Anschein, sie wüssten genau, wie man mit Gott klarkommt. Wir wissen den Weg, wie man mit Gott klarkommt. Da gibt es die Regeln, das, alles äußerlich. Kann man abfeiern, kann man sich dran halten, kann man sich einordnen. Und Jesus sagt, so kommt man mit Gott nicht ins Reine. Ihr kommt nicht ins Himmelreich. Auf diesem Weg. Und die, die suchen und hinein wollen, dann sucht ihr Leute, die zu Proselyten, zu Judengenossen, hat Luther übersetzt, ne? Also die sich dazu halten. Und wenn ihr einen gefunden habt, macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle. Ist das nicht ein grausamer Satz? Alles verloren, weil man ganz bei sich bleibt und das eigentliche Problem nicht gelöst wird, das unreine, unheilige Herz. Und dieses Wort trifft auch heute. Das ist eine so aktuelle Rede, die Jesus hier hält, nämlich, wo ein Christentum verkündigt wird ohne Jesus als den Erlöser. Da haben wir den Pharisäismus. Und zwar auch bei denen, die sagen, die Frommen, die immer so ganz streng das ernst nehmen mit den Geboten, das sind die Pharisäer. Nee, die Pharisäer sind überall. Und zwar überall da, wo man sagt, wir brauchen und wir wollen keinen Erlöser, weil man nämlich entweder verleugnet, dass das eigene Herz vor Gott unheilig, unrein und böse ist, sagt man, dann brauchen wir den nicht. Ich komme schon selber mit Gott klar. In völliger Verleugnung dessen, was wirklich los ist in unserem Innersten. Ein Gottesdienst wird dann zelebriert, ohne Christus, das entscheidende Opfer und den Erlöser. Das ist ein Gottesdienst, wie kein ihn gemacht hat. Äußerlich ist das ja kein Unterschied. Der eine ist halt Bauer, der andere ist Schäfer. Da bringt der eine Früchte, der andere ein Schaf. Ist ja vielleicht naheliegend. Das Neue Testament deckt uns genau auf, warum Gott den Kain nicht gnädig ansah, aber den Abel. Denn dort steht im Hebräerbrief, durch den Glauben brachte Abel ein besseres Opfer dar. Und wenn dort also steht, dass durch Glauben Abel ein besseres Opfer darbrachte und von Gott angesehen wurde, heißt das, dass Kain keinen Glauben hatte, jedenfalls keinen, der korrekt ausgerichtet war. Ach, wie viele Menschen haben einen Glauben, sagen sie, ich glaube auch an ein höheres Wesen. Und dann sagen sie, das ist ja letzten Endes auch egal, wie man das dann nennt und wie man das verehrt. Hauptsache, man glaubt überhaupt an irgendwas. Das ist der Gottesdienst von Kain. Der sagt, ich reime mir das hier mal selber zusammen. Und an die Verheißung Gottes wirklich glaubt er nicht. Dass nämlich Gott sagt schon zu seiner Mutter, ich werde den Erlöser senden, nicht? Dein Nachkomme wird der Schlange den Kopf zertreten. Das war alles nicht seine Welt von Kain. Jedenfalls können wir das aus diesem Satz des Hebräerbriefes klar ablesen. Es gibt einen Gottesdienst, der mag äußerlich ja interessant sein, aber innerlich ist er weit, weit entfernt von Gott, von seinen Verheißungen und er verleugnet den eigentlichen und einzigen Weg, auf dem man mit Gott klarkommt, nämlich durch das Opfer und durch Vergebung. Und Gott spricht ja Kain auch sogar an und sagt, schau auf deine Frömmigkeit. Er fragt ihn ja, ist es nicht so, wenn du fromm bist? Und Luther legt das zu dieser Stelle genau aus. Fromm sein heißt nicht nach außen irgendwie einen schönen Anschein erwecken, sondern das heißt mit seinem Herzen ganz bei Gott sein und aus Glauben leben. Wenn du fromm bist, dann kannst du frei deinen Blick erheben. Konnte Kain aber nicht. Und dann war er sauer auf seinen Bruder, der konnte, durch Glauben. und schlägt ihn tot. Seht ihr, und diese Feindschaft, die da ist zwischen einer falschen, von Menschen erdachten und äußerlich zelebrierten Religion gegenüber denen, die im Herzen Gott glauben und vertrauen und auf das Opfer setzen, darauf, dass sie erlöst werden, und zwar aus Gnade. Diese Feindschaft ist bis heute in der Welt, von Kain an über die Pharisäer bis heute auch. Und wo immer man da Christus beiseite drängt und sagt, das brauchen wir nicht, und was ist da heute los, auch in unseren Kirchen und Gemeinden, nicht nur in den Landeskirchen, auch in vielen Freikirchen, ich höre das mit Schrecken, da wird einfach gesagt, ach, der Opfergedanke im Abendmahl, das schieben wir beiseite. Und dann heißt das nur noch Kelch des Heils für dich. Weil man es nicht mehr aussprechen will, Christi Blut für dich vergossen, das ist aber die Wahrheit. Die Pharisäer überdeckten das eigentliche Problem ihres kranken Herzens dadurch, dass sie stattdessen viele äußere Dinge aufblähten. Aber wo das Kernproblem aller Menschen, nämlich das unheilige Herz, nicht mehr im Zentrum steht unseres Glaubens und wo Gottes Lösung für dieses Problem, nämlich seine unverdiente Gnade und Vergebung durch Christus, nicht mehr im Zentrum stehen, da werden die Nebendinge groß. Und dann entsteht eine Klassengesellschaft. Das ist nämlich auch das Problem beim Pharisäismus, eine Klassengesellschaft. Da ist der eine, der ist Rabbi, der Lehrer. Und in allen Religionen gibt es so Vatergestalten, nicht? Der Vater, der vertritt die anderen Gläubigen, die Armen, das Geschlecht. Und dann macht man sich große Hüte, damit die Leute hinschauen und staunen. Und das geht ja bis in die Namensgebung rein. Zum Beispiel das Wort Papst, wisst ihr, das kommt daher. Oder auch der Pater. Da werden Menschen als Vater angeredet. Der, der mich vertritt, der für mich verantwortlich ist geistlich. Eine Zwischeninstanz zwischen mir und Gott. Oder der Abt kommt auch daher, von Hebräisch Av, Vater. Ist Abt geworden im Kloster, nicht? Und da mussten die Mönche sich alle unterordnen und von ihm bekamen sie die Vergebung zugesprochen und genaue Anweisungen, was alles wie zu sein hat. So ist der Mensch. Und Jesus sagt, ihr sollt niemanden auf Erden Vater nennen in dieser Hinsicht. Natürlich habe ich einen leiblichen Vater und den nenne ich auch so. Aber es geht hier um diese religiösen Zwischeninstanzen, versteht ihr? Von denen Jesus sagt, es gibt einen, der euer Lehrer ist, der euer das Bindeglied sozusagen ist, das ist Christus, der Erlöser, und sonst gibt es da keinen. Und wo in der Gemeinde man aber diese Zentrierung auf Christus vernachlässigt, da werden die Zwischendinge wichtig. Da ist auf einmal der Pastor und der muss alles regeln. Und das ist ja bis heute, steckt das ja in den Köpfen so tief drin, dass die Gemeinden in der Fläche vielfach meinen, sie können nicht Gottesdienst feiern, wenn da kein Pastor da ist, der sie vertritt oder der das ganze Ding da zelebriert. Das ist eine kranke pharisäische Religion. Der Pharisäismus, der ist deswegen so gefährlich, weil er an Gedanken und Bedürfnissen anknüpfen kann, die zutiefst menschlich sind. Und damit will ich das jetzt nochmal abschließen. Es sind drei Punkte kurz, die ich nennen will nur. Und zwar ist es einmal der Wunsch, gut dazustehen und sich zu profilieren. Ist in jedem Menschen. Wir wollen gut dastehen. Schon auf jedem primitiven Gruppenfoto. Da macht man ein Bild und dann sehen von 20 Leuten 19 gut aus. Nur nee, ich nicht. Und dann muss das Foto nochmal gemacht werden. Scheißegal, dass die anderen gut aussehen. Ich nicht. Und wenn ich gut aussehe, dann ist es ganz egal, ob 5 andere vielleicht die Augen zu haben. So sieht's doch aus. Wir wollen gut dastehen, uns profilieren. Und dann kommt diese ganze Konzentration auf das Äußere. Das Zweite ist dieser Unwille, die eigene Verlorenheit einzugestehen. Das ist ja auch wirklich dramatisch. Sagen zu müssen, ich bin verloren, ich kann es nicht, ich schaff's nicht. Und dann wird also die Aufmerksamkeit verschoben vom Innen, wo das eigentliche Problem gärt, nach außen. Nicht? Das ist dann einfacher, die äußeren Dinge. Es wird in Gemeinden über so viele sinnlose Sachen gesprochen. Es werden Gemeindeordnungen erstellt. Man diskutiert länger darüber, welche Farbe die Wand haben soll, als dass man sich ernsthaft Gedanken darüber macht, wie man Menschen das Evangelium nahebringt. Der dritte Punkt ist der Wunsch nach Unabhängigkeit. Die Ablehnung des Erlösers hatte ich ja schon gesagt und daraus das System aus Regeln, Riten und lauter Selbsterlösungsgedanken. Was ist eigentlich das Gegenteil von diesem Pharisäismus? Das kann man eigentlich aus der Predigt schon ableiten. Die Erkenntnis dass wir gegenüber niemandem einen Vorzug haben. Man kann durchaus ermahnen und dazu aufrufen, dass Gottes Gebote und Richtlinien gelten, auch heute. Aber man muss schon wissen, dass man selber gegenüber niemandem einen Vorzug hat. Ich bin in derselben Lage wie alle anderen. Das Eingeständnis, nämlich Vergebung und Heilung des Herzens zu benötigen. Ich brauche das. Auch wenn ich eine Predigt halte, jemanden ermahne oder tröste und alle anderen brauchen es auch. Wir sitzen im selben Boot. Die Annahme des Erlösers und die Ausrichtung vor allen Dingen auf ihn. Es geht um ihn. Es geht in unseren Gottesdiensten nicht um das Kirchgebäude, nicht um die Gottesdienstform, um die Musik. Es geht um ihn. Und die Frage, was dient dem am besten? Wie kann es am besten den Menschen deutlich gemacht werden, worum es geht? Die Erwartung auch, dass Frucht dort wächst, wo der Geist Gottes Raum hat. Das wäre mein letzter Punkt. Denn Jesus sagt, es geht von innen nach außen. Im Herzen fängt es an. Reinigung des Herzens, dann kommt der Geist dort und nimmt Wohnung. Daraus entsteht ein neuer Sinn und dann kommt auch die Frucht, die wächst. Und dann ist uns auch der Himmel offen. Glaube, Liebe, Hoffnung, das sind dann Dinge, die dort einziehen. Und dann ist auch der Himmel über uns offen, wie Gott dem Kain gesagt hat, du könntest frei den Blick erheben. Das ist allen geschenkt, die Christus kennen und die durch ihn gerechtfertigt und Erlöste sind. Die können den Himmel offen sehen über sich und dann auch über den anderen, auch wenn da noch so viele Dinge vielleicht im Argen sind und man sieht, da stimmt manches nicht, was man sieht. Aber das ist doch nicht der Punkt, sondern wir sitzen alle im selben Boot und es geht nur durch Christus und es muss innen anfangen. Lasst uns also in diesem Sinne miteinander auf dem Weg des Glaubens bleiben und jetzt miteinander singen von dem Liedblatt. Da geht es auch um den offenen Himmel. Wenn Glaube bei uns einzieht, öffnet sich der Horizont. Der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.